freue mich ganz sehr, heute bei euch sein zu dürfen, im Rahmen dieses Austauschdienstes, den es ja gibt. Da freue ich mich, dass ich jetzt sozusagen den Gefallen erwidern kann. Anfang August war Norbert bei uns gewesen, jetzt bin ich bei euch. Genau, vielleicht kurz was zu mir, damit ihr wisst, wer ich bin und mich irgendwie einordnen könnt. Meinen Namen habt ihr jetzt schon 2-3 Mal gehört. Ich bin der Jonathan Heckel. Bin verheiratet mit Deborah. Wir gehen seit 5 Jahren in die Kirche für dich in Tierfeld. Und da bin ich jetzt auch seit circa einem Jahr als Gemeindereferent mit dem Marco Schubert gemeinsam angestellt. Und wir haben noch nebenbei einen Minijob im christlichen Bildungszentrum. Wir sind Mitarbeiter für das Unterwegs-Jüngerschaftsprogramm. Genau. Das, was so wahrscheinlich die Eckdaten so zu uns sind. Ich habe mir ein Thema heute oder einen Text heute mitgebracht, der auch für mich, also das ist eine Predigt, die habe ich schon ein paar Mal gehalten und jetzt aber aktuell in dieser Zeit habe ich gemerkt, ey, die ist wieder auch für mich vor allem relevant geworden. Und von daher dürft ihr sozusagen mitzuhören, wenn ich mir neu predige. Ich habe mal irgendwo so einen Spruch gehört oder gelesen, der ging so: Wenn du einen Christ beschämen willst, dann frag ihn doch mal nach seinem Gebetsleben. Ich weiß nicht, ob der auf euch zutrifft. Ich glaube, ich aktuell würde sagen, auf mich trifft er ganz gut zu. Also wenn du mich fragst, wie läuft es denn gerade eben mit deinem Beten, würde ich so sagen, es lief schon mal besser, ganz ehrlich gesagt. Also, und ich glaube, das Beten ist sowas, es könnte immer besser laufen. Ich könnte immer mehr beten. Ich könnte immer für noch mehr Sachen beten. Und vielleicht geht es euch ähnlich, dass euch in eurem Leben als Christ es an dieser Sache besonders stark deutlich wird, dieser Unterschied zwischen dem Anspruch, den auch ich selbst an mich und an mein Gebet habe und das, was irgendwie jeden Tag dabei rauskommt. Und irgendwie bin ich auch nicht ganz allein mit dieser Meinung. Selbst so große und bekannte und scheinbar ach so heilige Christen, die haufenweise Bücher und was weiß ich nicht geschrieben haben, die waren der Meinung, dass irgendwie das Gebet der Punkt in ihrem Glaubensleben ist, wo sie am meisten Nachholbedarf haben. Warum ist das so, habe ich mich gefragt. Warum habe ich immer wieder, ist Beten für mich ein konstanter Kampf? Vielleicht geht es dir auch so, dass dir bei dem Gedanken ans Beten haufenweise Fragen, Zweifel kommen. Sowas wie, bringt das überhaupt was? Rede ich nicht einfach nur irgendwie in luftleeren Raum? Hört mich Gott? Und wenn ja, wenn er mich hört, warum tut er nichts? Oder warum sehe ich nichts, dass er was tut? Und wir wollen uns da heute einen Text anschauen, eine Begebenheit aus dem Leben von Abraham, wo er mit Gott im Gespräch ist. Also wo er letztendlich, wenn man es so übertragen sagen will, wo er zu Gott betet, letztendlich einfach mit ihm redet. Wenn ihr eine Bibel mit dabei habt, dann lade ich euch ein, mit aufzuschlagen ins erste Buch Mose, Kapitel 18. Der Hintergrund dieser Geschichte ist, Gott hat gerade eben Abraham besucht. Adam hat er auch öfters besucht, aber jetzt sind wir bei Abraham. Er hat Abraham gerade eben besucht, sie haben gerade gut gegessen und nach einem guten Essen machen sie einen Spaziergang. Und ich fange an, einfach mal erstmal mit dem Vers 16 zu lesen. Also erstes Buch Mose, Kapitel 18, Vers 16. Und die Männer erhoben sich von dort, also wo sie gerade eben mit Abraham gegessen hatten, und blickten auf die Fläche von Sodom hinab. Und Abraham ging mit ihnen, sie zu begleiten. Das ist sozusagen die Einleitung in das, was jetzt gleich kommt. Die Männer, Gott und die Engel, die mit ihm sind, sie stehen vom Essen auf, vom Besuch auf, und sie schauen auf die Ebene und sie sehen die Stadt Sodom sozusagen in der Ebene vor sich liegen. Und wenn jetzt hier Gott auf Sodom, die Stadt Sodom, hinabblickt, dann heißt das erstmal nichts Gutes. Zugegeben, dieser Text ist einfach mal rausgerissen aus dieser gesamten Abrahamsgeschichte, aber wenn man sozusagen von vornher gelesen hat, dann wird man im Kapitel 13 auf den Vers gestoßen sein, dass da schon mal sozusagen die Einschätzung über die Stadt und ihre Bewohner gegeben ist, wo in 1. Mose 13, Vers 13 steht, die Leute von Sodom aber waren sehr böse und sündig vor dem Herrn. Das heißt also, wenn schon mal so, wenn wir wissen, was da, wie Gott prinzipiell über die Stadt und ihre Einwohner denkt, und jetzt Gott sozusagen auf diese Stadt herabblickt mit, und es geht ja dann gleich weiter, dann ist uns schon klar, hier braut sich was zusammen. Und für die Stadt heißt es erstmal nichts Gutes. Und was jetzt kommt in den nächsten Versen, ich fand das irgendwie immer ein bisschen schräg. Gerade so, wo ich noch jünger war, als ich jetzt wahrscheinlich bin. Man hat so das Gefühl, Abraham und Gott feilschen um die Bewohner der Stadt Sodom wie andere um eine Kommode auf dem Trödelmarkt. Oder meine Frau und ich, wir waren mal in Marokko im Urlaub gewesen. Und wenn du dort was kaufen willst, dann musst du auch erstmal feilschen und handeln. Das gehört einfach damit dazu, in die Kultur. Und jeder guckt, dass er irgendwie, sozusagen, das bestmögliche Geschäft für sich macht. Sowohl Käufer als auch Verkäufer. Und irgendwie denkt man sich so, Gott und Abraham, die sind so im Gespräch drüber, naja, über die Einwohner von Sodom und die Falschen drum, ab wann ist es denn gerechtfertigt, so eine Stadt zu zerstören und wann nicht? Hier geht es aber mir nicht drum, irgendwie Lektionen in Verhandlungsgeschick, dass wir daraus lernen, sondern es geht um das Gespräch zwischen zwei engen Freunden. Und ich glaube, in dieser Begebenheit lernen wir einiges von Gott und Abraham, was das Gebet ausmacht. Wir sehen eine Voraussetzung für das Gebet, 5 Lektionen für unser Gebet und einen Schlüssel sozusagen dafür. Ich lese weiter ab Vers 17. Der Herr aber sprach bei sich, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden, und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Denn ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. Und der Herr sprach, das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, wahrlich, es ist groß, und ihre Sünde, wahrlich, sie ist sehr schwer. Ich will doch hinabgehen und sehen, ob sie ganz nach ihrem Geschrei, das vor mich gekommen ist, getan haben. Und wenn nicht, so will ich es wissen. Und die Männer wandten sich von dort und gingen nach Sodom. Abraham aber blieb noch vor dem Herrn stehen. Das Erste, was wir hier sehen, ist, wenn uns Gedanken darüber machen, wie wir beten und was Gebet ausmacht. Das Erste, was wir sehen, ist, dass Gott die Initiative ergreift. Wir sehen denn als Erstes, dass Gott will, dass wir mit ihm reden. Und wir sehen hier zuerst so Gottes Gedanken und dann sehen wir, wie er mit Abraham redet. Und das ist schon irgendwie schräg, ne? Also Vers 17 steht, der Herr aber sprach bei sich, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich vorhab? Also stellt euch mal diese, also wenn wir uns das mal einfach in unsere Realität reinholen, wenn du mit jemandem unterwegs bist, sozusagen eine Runde spazieren gehst und du vor dich hin murmelst, ja, sollte ich mit ihm jetzt über diese oder jene Sache reden, der hört das doch. Dir ist doch schon längst klar, dass du mit ihm drüber reden willst. Gott lädt Abraham ein, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und Gott legt seine Gründe dar, warum er mit Abraham jetzt über diese Städte reden will. Er sagt, ich habe Großes mit Abraham vor. Ich will, dass er zu einer großen Nation wird und dass er zum Segen für die ganze Welt wird. Und damit Abraham zum Segen werden kann, sind zwei Sachen wichtig. Nämlich das eine, dass Abraham und seine Familie das tun, was Gott will. Nämlich, im Vers 19 steht das mal, dass sie den Weg des Herrn bewahren. Und das zweite ist, dass sie Gerechtigkeit und Recht üben. Dass sie sich für Gerechtigkeit und für das Recht einsetzen. Wenn sie das tun, wenn Abraham und seine Familie das tut, wenn sie den Weg des Herrn bewahren und sich für Gerechtigkeit und Recht einsetzen, dann werden sie zum Segen sein. Und wir sehen weiter, dass zwischen Abraham und Gott eine ganz enge Beziehung steht. Er sagt, denn ich habe ihn erkannt. Gott und Abraham, die sind ganz eng miteinander. Und Gott wünscht sich aber, dass die Qualität der Beziehung noch besser wird. Und Gott wünscht sich, dass Abraham sich für das einsetzt, was ihm selbst auch wichtig ist. Gottes Wunsch ist es, dass für Abraham Gerechtigkeit und Recht genauso wichtig sind, wie sie es für Gott sind. Wir sehen also, Gott hat einen Plan. Gott ist was wichtig. Und er wünscht sich, dass es Abraham genauso wichtig ist. Dass Abrahams Herzschlag der Herzschlag Gottes ist. Und genauso ist es auch heute noch. Genauso will Gott uns heute in seine Pläne einbeziehen. Gott will, dass wir immer mehr so werden, wie er ist. Und dass seine Pläne zu unseren Plänen werden. Gott will, dass wir ein Segen sind, und das bedeutet, und das kommt dadurch zustande, dass wir seinen Weg bewahren, dass wir ihm gehorsam sind und dass wir uns für das einsetzen, was ihm wichtig ist. In diesem Fall geht es hier um Gerechtigkeit und Recht. Und hier die erste sozusagen Anwendung für uns und Herausforderung für uns. Schlag doch mal in der Bibel nach bei Gelegenheit und trag mal so zusammen, wofür Gottes Herz schlägt. Was ist Gott wichtig? Was sagt Gott selbst, was ihm wichtig ist? Hier in dem Vers 19 haben wir schon mal so einen ersten Anhaltspunkt. Gerechtigkeit und Recht sind Gott wichtig. Wenn wir weiterblättern, werden wir irgendwann noch dazu kommen, zum Beispiel, dass Gott der Einsatz für die Schwachen und Unterdrückten wichtig ist. Ihm ist wichtig, dass alle Menschen gerettet werden und noch viel, viel mehr. Wenn wir wissen, was Gott wichtig ist, dann wissen wir, was Gott will, das auch uns wichtig ist. Und mit diesen Gedanken eröffnet Gott das Gespräch. Wir wissen nun, was Gott mit Abraham vorhat, aber wie wird er es sozusagen angehen? Wie bringt Gott Abraham dazu, dass ihm Gerechtigkeit und Recht genauso wichtig ist, wie es Gott selbst ist? Und er schafft einen Rahmen, wo er mit Abraham reden kann, wo sich Abraham öffnen kann. Er erzählt Abraham von seinen Plänen. Und was er sagt, vor allem über die Stadt Sodom, das ist echt eindeutig. Die Worte, die Gott wählt, die tauchen hier nicht zum ersten Mal auf in dem Text. Die haben eine Geschichte aus dem ersten Buch Mose schon. Also wenn Gott sagt, dass das Geschrei, das Klagegeschrei der Einwohner Sodoms vor ihn gekommen ist, dann erinnert das an Kain und Abel, wo schon Gott sagt, das Blut deines Bruders schreit zu mir. Wenn Gott sagt, das Klagegeschrei über diese Städte ist es sehr groß und ihre Sünde, sie ist sehr schwer, dann haben wir diesen Zustand, dass es große Sünde, schweres Unrecht gab und sich darüber beklagt wurde vor Gott, dann war das der Zustand vor der Sintflut gewesen, Kapitel 6. Und wenn Gott sagt, ich will doch hinabgehen und mal schauen, wie es denn aussieht, dann hat er es schon mal gemacht. Er ist schon mal herabgekommen und hat nachgeschaut, nämlich als die Leute den Turmbau zu Babel gebaut haben. Und dann sagt er aber, also alle diese Aussagen, die deuten auf Gericht hin. Jedes Mal, wenn diese Aussagen zuvor im ersten Buch Mose schon vorgekommen sind, dann hat Gott danach Gericht geübt. Er hat Kain verstoßen, er hat die Sintflut gebracht und er hat die Sprachenverwirrung gebracht. Und jetzt braut sich wieder so ein großer Sturm zusammen. Es riecht nach Gericht. Aber Gott sagt, Vers 21, wenn es denn aber nicht so ist, so will ich es wissen. Also ich schaue mal nach, aber es könnte auch sein, es ist gar nicht so schlimm. Gott lässt den Ausgang seiner Recherche, wenn man das so sagen will, bewusst offen. Und dann, Vers 22, steht hier, Abraham aber blieb noch vor dem Herrn stehen. Jetzt kommt es ein bisschen auf eure Bibelübersetzung drauf an. Bei manchen gibt es eine Fußnote, die sagt, die alten Abschreiber merken hier an, dass sie den Text geändert haben. Also eigentlich hieß es mal anders. Als die jüdischen Schreiber sozusagen das Alte Testament kopiert haben, war ihnen wahrscheinlich die Aussage zu krass. Und sie haben es abgeändert, haben aber eine Notiz gemacht, eigentlich stand da was anderes früher mal. Und eigentlich stand dort, der Herr aber blieb noch vor Abraham stehen. Also sie haben es umgedreht. Ursprünglich stand, der Herr aber blieb vor Abraham stehen. Und jetzt bringen wir alles zusammen. Gott hat einen Plan mit Abraham. Er will ihn einbeziehen. Er sagt ihm, hier braut sich was potenziell großes Gericht zusammen, aber ich schaue es mir erstmal noch an. Die beiden Engel, die gehen schon mal. Abraham und Gott sind allein. Und Gott geht nicht einfach so. Er bleibt demonstrativ vor Abraham stehen. Er will, dass Abraham mit ihm redet. Gott tut alles dafür, dass Abraham mit ihm redet. Er ergreift die Initiative und er schafft einen geeigneten Rahmen, damit Abraham offen und ehrlich vor Gott reden kann. Und genauso schafft Gott auch heute für uns Gelegenheiten, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Aber wahrscheinlich sehen diese Gelegenheiten oft ganz anders aus, als wir es uns erwarten. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht wie mir. Wenn ich mit Gott reden will, dann will ich Ruhe. Dann soll mich nichts stören. Dann sollen am besten meine Gedanken mich nicht irgendwie mit den Problemen des Alltags und der Woche beschäftigen, sondern ich will mich auf Gott ausrichten und es ist auch gut. Aber glaubt ihr, dass Abraham gerade eben Ruhe und Andacht hatte in diesem Moment? Er wusste, sein Neffe wohnt dort unten. Ich glaube, dass Gott vor allem die unruhigen Zeiten unseres Lebens als Einladung zum Gespräch anbietet. Okay, das ist sozusagen der erste Punkt, die Voraussetzung fürs Gebet. Gott selbst ergreift die Initiative. Und was können wir nun von Abraham lernen? Wir lesen dazu die restlichen Verse bis Vers 33, ab Vers 23. Und Abraham trat hinzu und sagte, also Abraham nimmt die Einladung an. Und er sagte, willst du wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte innerhalb der Stadt. Willst du sie denn wegraffen und dem Ort nicht vergeben wegen der 50 Gerechten, die darin sind? Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten, sodass der Ungerechte wäre wie der Gerechte. Fern sei es von dir, sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Da sprach der Herr, wenn ich in Sodom 50 Gerechte in der Stadt finde, so will ich ihretwegen dem ganzen Ort vergeben. Und Abraham antwortete und sagte, siehe doch, ich habe mich erdreistet, zu dem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Vielleicht fehlen an den 50 Gerechten nur 5. Willst du wegen der 5 die ganze Stadt vernichten? Da sprach er, ich will sie nicht vernichten, wenn ich dort 45 finde. Und er fuhr fort, weiter mit ihm zu reden und sagte, vielleicht werden dort 40 gefunden. Und er sprach, ich will es nicht tun wegen der 40. Und er sagte, der Herr möge doch nicht zürnen, dass ich noch einmal rede. Vielleicht werden dort 30 gefunden. Und er sprach, ich will es nicht tun, wenn ich dort 30 finde. Da sagte er, siehe doch, ich habe mich erdreistet, zu dem Herrn zu reden. Vielleicht werden dort 20 gefunden. Und er sprach, ich will nicht vernichten wegen der 20. Da sagte er, der Herr möge doch nicht zürnen, ich will nur noch dieses Mal reden, vielleicht werden dort 10 gefunden. Und er sprach, ich will nicht vernichten wegen der 10. Und der Herr ging weg, als er mit Abraham ausgeredet hatte. Und Abraham kehrte zurück an seinen Ort. Gott bietet die Gelegenheit zum Gespräch mit Abraham an und Abraham ergreift sie. Und wir können jetzt einiges aus diesem Gespräch von Abraham lernen. Nämlich das Erste, was wir lernen können, ist, Abraham ist Gottes Freund. Er hat schon einiges mit Gott erlebt. Sein Vertrauen auf Gott ist mittlerweile seit über 25 Jahren gewachsen. Und je tiefer die Freundschaft ist, desto mehr vertrauen wir Gott. Und je mehr wir Gott vertrauen, desto klarer wird er sich uns offenbaren. Und je mehr Gott uns in seine Pläne einbezieht, also je mehr er sich uns offenbart, desto mehr werden wir beten. Und je mehr wir beten, desto tiefer wird die Freundschaft. Und so entsteht in einer gewissen Weise ein Kreislauf. Abraham kennt Gott, weil er Gottes Freund ist. Und er ist genauso an dieser tiefen, innigen Beziehung mit Gott interessiert wie Gott selbst. Und weil er Gott kennt, kennt er auch den Charakter Gottes. Er weiß, wie Gott ist. Und Abraham weiß, dass Gott gerecht ist. Und weil er weiß, dass Gott gerecht ist, hat er gerade eben so ein großes Problem mit dem, was Gott ihm gerade eben sagt. Vers 23 sagt er das so. Willst du wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten vernichten? Abraham ist ganz ehrlich zu Gott. Und er sagt ihm ehrlich, dass er gerade eben die Welt nicht mehr versteht. Und das ist schon der zweite Punkt, den wir von Abraham lernen können. Der zweite Punkt ist, den wir lernen können, Abraham betet sowohl mutig als auch demütig. Abraham betet sowohl mutig als auch demütig. Und für uns passt das oft gar nicht so zusammen, weil entweder trete ich mutig offensiv auf oder ich bin demütig zurückhaltend. Aber doch nicht beides. So was funktioniert doch nicht. Ich fand es spannend, was der Reformator Johannes Calvin da mal geschrieben hat, als es genau um diese Spannung von Demut und Mut beim Beten ging. Er sagt, wir sollen gewiss in wahrer Demut zu Boden geworfen und erniedrigt sein, uns aber nichtsdestoweniger von der sicheren Hoffnung auf Erhörung zum Beten ermuntern lassen. Auf der einen Seite wahre Demut, die dich zu Boden wirft vor dem großen Gott. Und gleichzeitig kommst du, liegst du dort und hast auch die sichere Hoffnung, dass du erhört wirst. Und deshalb kannst du mutig beten. Und Abraham tut genau das. Auf der einen Seite kommt er demütig zu Gott. Vers 27 sagt er, siehe, ich habe mich erdreistet, zu dem Herrn zu reden, obwohl ich Staub und Asche bin. Er weiß genau, dass er vor dem großen Gott wie nichts ist. Und gleichzeitig kommt er extrem mutig vor Gott. Wir hatten es gerade eben in Vers 23 schon, er beginnt mit, willst du wirklich? Und diese Fragen, man könnte es vielleicht sogar schon fast wie als eine Art Anklage bezeichnen, die ziehen sich fort. Vers 24, willst du sie wirklich wegraffen und dem Ort nicht vergeben? Und es steigert sich noch mehr. In Vers 25 sagt er, fern sei es von dir, sowas zu tun. Also, das darfst du auf keinen Fall machen. Das geht nicht. Und er endet mit, sollte der Richter der Erde nicht Recht üben? Abraham weiß genau, mit wem er gerade eben redet. Mit dem großen Gott, dem Richter, dem absolut Gerechten. Und genau deshalb, weil er weiß, dass Gott der Richter der Erde ist, ist für ihn ja gerade eben das, was er von Gott gehört hat, so unverständlich. Von einem Richter wird Gerechtigkeit erwartet und das, was er gerade eben von Gott hört, das klingt für ihn absolut nicht gerecht. Abraham ist extrem direkt zu Gott. Würden wir so zu Gott reden? Ich würde es mir nicht oft getrauen zu sagen, das darfst du auf keinen Fall machen. Wer bin ich denn schon, dass ich zu Gott sage, das darfst du nicht machen? Ist es nicht ein bisschen unverschämt, so zu reden, ein bisschen dreist, oder sogar ziemlich dreist, ist es nicht unerhört, so mit Gott zu reden? Abraham macht hier in dieser Begebenheit eine Erfahrung. Nämlich, er macht die Erfahrung, dass Gott seine unerhörten Gebete erhören will. Also unerhört im doppelten Sinn. Ne? Sie sind dreist unerhört. Er kommt mit seinen Gefühlen zu Gott und Gott kommt damit klar. Gott kommt mit dieser Wucht und diesem Unverständnis klar. Er weist Abraham nicht zurecht, so wie, so redest du nicht mit mir, Freundchen. Und genauso wünscht Gott sich, dass wir zu einem demütig, aber auch mutig zu ihm kommen. Wir brauchen vor Gott kein Blatt vor den Mund zu nehmen, denn Gott will auch unsere unerhörten Gebete erhören. Das Dritte, was wir von Abraham lernen können, ist, Abraham tritt für gottlose Menschen ein. Abraham tritt für gottlose Menschen ein. Er weiß, dass Gott der gerechte Richter ist. Und deshalb weiß er, dass die Schuldigen von Gott sicher bestraft werden. Und Abraham nimmt an dieser Stelle eine Art Priesterrolle ein. Er wird zum Vermittler zwischen den Einwohnern von Sodom, ohne dass die überhaupt was davon wissen, und Gott. Es scheint ihm egal zu sein, wie schlimm einige Leute dort sind. Er will die Menschen vor dem Gericht bewahren. Und damit hat Gott sein Ziel mit Abraham erreicht. Abraham tut genau das, wofür Gott ihn erwählt hat. Abraham wird hier zum Segen für die Welt. Er setzt sich für Recht und Gerechtigkeit ein. Und genauso wünscht Gott sich, dass wir für gottlose Menschen eintreten. Dass wir dafür beten, dass die Verantwortlichen unserer Orte Gott erkennen. Dass eine Stadt verändert wird. Dass ein Land verändert wird, weil Menschen Buße tun und umkehren. Aber auch weitergefasst, dass Gottes Name hinausdringt, durchdringt, bis in die letzten Winkel von dem Dschungel von Papua-Neuguinea oder bis in die letzten Winkel der afghanischen Wüste oder des tibetischen Hochlands. Und natürlich sind das übergroße, menschlich gesehen unerhörte Gebete. Es gibt noch so viele Leute, die nichts von Gott wissen und die sich gefühlt immer weiter von ihm entfernen. Aber Gott will deine unerhörten Gebete erhören. Gott will, dass wir für diese Leute eintreten, weil wir wissen, dass es furchtbar ist, in die Hand eines lebendigen Gottes zu fallen. Das Vierte, was wir von Abraham lernen können. Abraham betet ausdauernd. Abraham betet ausdauernd. Er gibt sich nicht mit der erstbesten Antwort Gottes zufrieden. Er sagt nicht, nachdem Gott ihm gesagt hat, okay, wenn es 50 Gerechte gibt, dann gibt es kein Gericht. Und Abraham sagt, alles klar, guter Deal, nehme ich. Nein, er macht weiter. Er betet immer weiter. Er lässt nicht locker, weil er die Menschen der Stadt dort retten will. Ich habe es gerade eben schon mal gesagt, ne, dieses Zitat, es ist furchtbar, in die Hände eines lebendigen Gottes zu fallen. Abraham weiß das. Er kennt schließlich Gott. Er weiß, wie Gott ist. Und genau deshalb hört er nicht auf zu beten. Deshalb betet er immer weiter. Und genauso wünscht Gott sich, dass wir ausdauernd, anhaltend beten. Und ich muss zugeben, dass ich darin echt schlecht bin. Dass es mir extrem schwer fällt, an der Sache im Gebet dran zu bleiben. So spätestens nach einer Woche ist sie wieder weg. Oder sie wird von neuen Anliegen überlagert. Und dann irgendwann nach einem Monat denke ich dran, ach ja, stimmt. Mein Nachbar, da ist mir eigentlich mal wichtig gewesen. Jetzt habe ich schon bestimmt 3 Wochen nicht mehr für den gebetet. Und vielleicht ist es aber auch gar nicht mal so, dass du so stark abgelenkt bist oder so ein schlechtes Gedächtnis hast, wie ich das manchmal bei meinen Gebetsanliegen habe, sondern vielleicht scheust du dich auch einfach davor, immer wieder mit den gleichen Dingen vor Gott zu kommen. Dass du es irgendwann leid bist, immer wieder das Gleiche zu beten und anscheinend passiert nichts. Du betest schon so lange für eine Person, dass sie Gott kennenlernt und nichts passiert. Du betest für Heilung für eine Person und nichts passiert. Vielleicht betest du für einen Job und es kommen trotzdem immer nur Absagen. Vielleicht ist es irgendwann an der Zeit, einfach mal sein zu lassen, aufzuhören damit. Darf ich denn Gott andauernd wie so ein quengelndes Kind in Ohren liegen? Müsste ich dann irgendwann an den Punkt kommen zu sagen, okay, gut, jetzt reicht's, hab verstanden. Es ist eine spannende Frage, aber ich glaube prinzipiell, solange wir wissen, dass unser Gebetsanliegen mit dem Willen Gottes, wie er in der Bibel offenbart ist, übereinstimmt, haben wir jeden Grund, wie so ein quengelndes Kind oder so, Gott andauernd in den Ohren zu liegen. Nicht damit aufzuhören. Und der fünfte Punkt, den wir von Abraham lernen können, Gott antwortet anders. Gott antwortet anders. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch zu bedenken, wenn wir ausdauernd, anhaltend für eine Sache beten. Ich bin der Überzeugung, wenn wir nach dem Willen Gottes beten, wird unser Gebet erhört. Früher oder später. Kann auch sein, dass es im Himmel erhört wird. Aber es kann auch ganz gut sein, dass es ganz anders erhört wird, als wir uns das irgendwie vorstellen. Abraham erfährt es hier. Gott antwortet anders. Wir sehen im Vers 33, dass Gott von sich aus das Gespräch beendet. Wir sind bei 10 Leuten angelangt. Und Gott geht einfach, nachdem er gesagt hat, wegen 10 werde ich sie nicht vernichten. Und er geht einfach. Und wer die Geschichte kennt, der weiß, ein Kapitel später, Sodom wird zerstört. Das Gericht wird nicht abgewendet. Hat also Gott Abrahams Gebet nicht erhört? Ist es denn auf taube Ohren dann gestoßen? Dazu müssen wir fragen, was war denn das Ziel gewesen? Welches Ziel stand hinter dem Gebet? Wir erinnern uns an die ersten Verse. Gott wollte, dass Abraham das wichtig ist, was auch Gott selbst wichtig ist, nämlich Recht und Gerechtigkeit. Und Abraham appelliert in diesem Gespräch an Gott als den gerechten Richter, damit er nicht die Unschuldigen zusammen mit den Schuldigen bestraft. Und Abraham versucht, durch die Gerechtigkeit der wenigen die ganze Stadt zu retten. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann sehen wir, Gott erhört Abraham. Gott erhört ihn. Gott handelt gerecht und er bestraft nicht die Gerechten zusammen mit den Ungerechten. Er tut das, worum Abraham ihn gebeten hat. Aber es gibt keine 10 Gerechten in der Stadt, deshalb wird die Stadt zerstört. Aber der gerechte Lot und seine Familie werden gerettet. Gott erhört Abrahams unerhörtes, dreistes Gebet, aber anders als Abraham es sich vorgestellt hat. Genauso können auch wir uns sicher sein, dass Gott unsere unerhörten Gebete erhören will. Aber das kann ganz anders aussehen, als wir uns das so denken und vorstellen, aber es wird immer so sein, dass es das Beste ist. Und nun stellt sich die Frage, wie schaffen wir das? Wie schaffen wir das, sowohl demütig als auch mutig zu beten? Mit scheinbar unerhörten Bitten vor Gott zu kommen, immer wieder damit zu ihm zu kommen und dabei darauf zu vertrauen, dass er unsere unerhörten Gebete erhört. Der Schlüssel für so ein Gebet liegt nur indirekt in dieser Geschichte. Diese große Geschichte von Sodom und Gomorra und Gottes Gericht daran zeigt uns zwei unvollkommene Vorbilder. Das erste Vorbild ist Abraham. Er ist der menschliche Priester, der für Sodom, für die Stadt und die Einwohner dort eintritt, sich für sie einsetzt. Und in den nächsten Versen, im Kapitel 19, sehen wir Lot. Lot ist der relativ Gerechte, der gerettet wird, aber die Stadt nicht retten kann. Er wird gerettet, aber der Rest der Stadt geht unter. Es sind zwei Vorbilder, zwei kleine Schatten, die auf den tatsächlich Gerechten und auf den wahren Priester hinweisen. Der Schlüssel für unser Gebet ist Jesus. Jesus ist der wahre Priester, der für uns vor Gott eintritt, der nicht als ein sündiger Mensch vor Gott kommt und sich bewusst sein muss, dass er nur Staub und Asche ist, so wie Abraham, sondern er kommt vor den Thron Gottes als der vollkommene Sohn Gottes. Und Jesus ist nicht nur der wahre Priester, er ist auch der absolut Gerechte. Er ist der eine Gerechte, um dessen Willen die Ungerechten verschont werden. Aber das geht nur, indem der Gerechte selbst die Schuld der Ungerechten trägt. Wisst ihr, wir haben das gerade eben bei der Hinführung zum Abendmahl so uns auch nochmal ins Gedächtnis gerufen. Schuld kann nicht einfach so vergeben werden. Irgendjemand muss sie tragen. Wir hatten den Vers gelesen, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und damit Gott uns vergeben kann und wir nicht im Gericht umkommen wie Sodom und Gomorra, trägt er selbst die Schuld. Ich habe gerade eben gesagt, dass Gott unsere Gebete erhören wird und sie immer so erhört, wie es das Beste ist. Gott freut sich daran, unsere Bitten zu erfüllen und uns zu beschenken. Aber das Krasse ist, Jesus, der vollkommen Gerechte, der Sohn Gottes, er betet im Garten Gethsemane zu seinem Vater und er wird nicht erhört. Gott erhört das Gebet seines eigenen Sohnes nicht, weil es nicht das Beste wäre. Und aus menschlicher Sicht wahrscheinlich noch unvorstellbarer, er erhört nicht nur nicht das Gebet seines Sohnes, er nimmt sogar den absolut Gerechten und er richtet und zerstört den Gerechten anstelle der Ungerechten. Wenn wir das im Glauben annehmen, dass Jesus an unserer Stelle schon für unsere Schuld bezahlt hat, dann ist der Weg zu Gott als Vater für uns frei. Der Pastor Timothy Keller hat mal geschrieben, weil Jesus den freien und vollkommenen Zugang zum Vater hat, den ein gehorsames Kind hat, haben auch wir diesen Zugang. Wenn der Vater den Sohn immer hört, hört er auch immer die, die in Christus ebenfalls seine Kinder sind. Wenn wir in Jesu Namen beten, tun wir dies mit vollem Freimut und großer Zuversicht und gleichzeitig in dem Wissen, dass dies nur Gottes unverdiente Gnade ist. In Jesus können wir mutig und zuversichtlich zu Gott kommen, wie es auch mal in Hebräer 10 steht. Wir können zu Gott kommen mit unseren Bitten, aber nicht als so ein Bittsteller, der hofft, irgendwie angehört zu werden, sondern als Kinder. Als Kinder, die ihre ganze Hoffnung auf ihren Vater setzen. Weil Papa wird es schon richten. Gibt, glaube ich, auch nicht so ein Lied. Ne? Und das ist unsere Realität. Wir können als Kinder zu Gott, unserem Vater, kommen und unsere ganze Hoffnung auf ihn setzen, weil er wird es schon richten. Und ich will abschließen mit zwei Fragen, die so praktisch mit uns mitgehen können die Woche. Die erste Frage ist, wie sieht deine Freundschaft zu Gott aus? Abraham war enger Freund von Gott. Vielleicht ist es für dich dran, zu Gott zu kommen, im Vertrauen darauf, dass Jesus deine Schuld vor Gott schon bezahlt hat und so eine Freundschaft mit ihm zu beginnen. Oder du merkst, ist ganz schön eingeschlafen. Wir sind in letzter Zeit ziemlich einfach, haben uns auseinandergelebt oder nebenher gelebt. Dann ist es vielleicht dran, wieder zurückzukommen. Und die zweite Frage ist, wofür willst du beten? Wenn du Gott kennst und wenn du weißt, wofür sein Herz schlägt, dann ist die Frage, wo schafft Gott bei dir Gelegenheiten, an seinem Plan mitzuarbeiten? Was ist die eine Sache, für die du zu beten beginnen und Gott damit in den Ohren liegen willst? Und jetzt stellt euch mal vor, was geschehen könnte, wenn wir beginnen, unerhört mutig für jeweils eine Sache zu beten, in dem vollen Vertrauen darauf, dass Gott unsere unerhörten Gebete erhören will. Amen.